Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe.
Matt Bynan Rees. Mozarts letzte Arie.
Dezember 1791, St. Gilgen bei Salzburg. Als ich von der Frühmesse in St. Ägidius zurückkehrte, verhüllte Schnee den Gipfel des Zwölferhorns und ließ das Dorf in weißes Schweigen sinken. Als ich mich durch den Garten am Seeufer der Tür näherte, hörte ich, wie der kleine Leopold eins der Menuette meines Bruders auf dem Klavier klimperte, dass die Musik der einzige Laut dieses Morgens am Wolfgangsee sein würde, ließ mich lächeln. Außer der unverzichtbaren Musik, die mich mit meinem lieben Wolfgang verband, dämpfte der Schneefall jedes Geräusch. Ich fragte mich, ob er wohl in diesem Moment zusah, wie das gleiche sanfte Schneetreiben die Straßen Wiens einhüllte. In der Diele nahm Lenal mir den Pelz ab und händigte mir einen Brief aus, den der Amtmann des Dorfs, der am gestrigen Abend spät aus Salzburg zurückgekehrt war, zugestellt hatte. Ich orderte eine heiße Schokolade und zog mir einen Sessel dicht vor den Kamin im Wohnzimmer. Ich sah zu, wie sich der Schnee zwischen den Fensterrahmen sammelte und musste lächeln, wenn der Junge im Salon einen falschen Ton anschlug. Der kleine Leopold war jedoch kaum für die verstimmte Melodie verantwortlich. Das Klavier klang schon schlecht genug, wenn ich darauf spielte. Kälte und Feuchtigkeit der Bergseen des Salzkammerguts hatten das Holz des Instruments verzogen, die Tastatur verklemmt und die Kappen der Hammerköpfe schimmeln lassen, so dass ein sauberer Ton ohnehin eine Rarität war. In der Hoffnung, mir damit eine Freude zu machen, verbrachte der Junge trotzdem täglich eine Stunde am Klavier. Um ehrlich zu sein, gefiel es mir, dass mein Sohn nur so gut spielte, wie es von einem Sechsjährigen zu erwarten war. Mein Bruder hatte mit 6 Jahren natürlich schon seinen ersten Tanz komponiert, und es war der Wunsch meines verstorbenen Vaters gewesen, das Wunderkind in meinem Erstgeborenen wieder auferstehen zu sehen. Doch war das nie meine Absicht gewesen. Im Lauf der Zeit hatte ich es als ärgerlich empfunden, dass mein wahres Glück einzig darin bestehen sollte, am Klavier zu sitzen. Selbst wenn ich mit Freunden Karten spielte oder mit einer Pistole auf Zielscheiben schoss, durchliefen die Finger meiner freien Hand ein imaginäres Arpeggio, weil ich sonst abgelenkt oder reizbar gewesen wäre. Der Fluch des Künstlers besteht darin, dass man seine ganzen Fähigkeiten ausschließlich seiner Kunst widmet. Freunde und Familie durchkämmen die Oberfläche deiner Existenz wie ein Fischer auf dem Abersee, doch dein wahres Selbst ist ihnen so unzugänglich wie die Tiefen des Sees. Aber ich lebte schon längst nicht mehr das Leben einer Künstlerin und empfand diese Obsession manchmal eher so, wie ein Krüppel seinen nutzlos gewordenen Fuß spürt. Ich klopfte rhythmisch auf den Brief, der in meinem Schoß lag. Vielleicht enthielt er Nachrichten von meinem Bruder. Im Winter war es schwierig, über das, was sich jenseits des eingeschneiten Dorfs ereignete, auf dem Laufenden zu bleiben. Die aktuellste Zeitung, die uns erreicht hatte, berichtete, dass eine neue Oper Wolfgangs zur Aufführung gelangen sollte. Aus Wien zurückkehrende Bekannte erzählten mir, dass es um seine Gesundheit nicht zum Besten stehe. Er war häufig krank. Und so wünschte ich mir sehr, aus diesem Brief Kunde von seiner Genesung zu erhalten. Die Handschrift kam mir sehr vertraut vor. An Madame höchstpersönlich, Madame Maria Anna Berchtold von Sonnenburg, wohnhaft im Haus des Präfekten St. Gilgen bei Salzburg. Ich las meinen Namen wie den einer Fremden, eine Ansammlung von Familiennamen, erworben durch die Ehe mit dem Mann, der im Arbeitszimmer gegenüber der Diele einsam in seiner Buchhaltung arbeitete. Diese Dinge, die mich eigentlich hervorheben sollten, trugen lediglich dazu bei, mich anonym werden zu lassen. Bevor Berchtold mich in dieses abgelegene Dorf gebracht hatte und damit auch noch eine geografische Anonymität hinzufügte, hatte ich einen Namen, den jedermann kannte und den ich gebe es zu, in solch ungestörten Momenten vor dem Kamin immer noch auf mich bezog. Mozart. Die Erinnerung an diesen Namen tönte in meinem Kopf wie ein Traum. Das weiche Z und das stumme T, mit dem die Franzosen ihn ausgesprochen hatten, als wir in Versailles den Salon Louis des 15. betraten. Das langgezogene englische A, das ich aus dem Mund des Hofmeisters von König George hörte, als er uns im Buckingham-Palast ankündigte. Lenal stellte die heiße Schokolade auf den Tisch und knickste. »Wünschen Sie sonst noch etwas, Madame?« Ich hob das Kinn, um sie zu entlassen. Es war abwegig, an die längst vergangenen Reisen durch Europas Hauptstädte zu denken. Wenn ich den Namen schon nicht mehr trug, musste ich doch auch einräumen, dass ich selbst damals lediglich eine Mozart gewesen war. Nur er war stets Mozart gewesen. Hätte man einen Brief in Mailand oder Berlin mit diesem einzigen Wort adressiert, hätte er meinen Bruder in Wien erreicht. Ich hatte die Taschenuhren und goldenen Schnupftabakdosen geerbt, Geschenke entzückter Aristokraten aus der Zeit unseres gemeinsamen Ruhms als reisende musikalische Wunderkinder, doch den Namen hatte mein Bruder behalten. Für die Bewohner dieses Dorfs war ich keine Mozart. Nur wenige waren je über Salzburg hinausgekommen, eine sechsstündige Reise durch die Berge entfernt. Was wussten sie schon von den Schlössern in Nymphenburg und Schönbrunn, in denen ich meine Virtuosität am Klavier dargeboten hatte, durch die Gärten flaniert war, mit Königen geplaudert und Kleider getragen hatte, die für Kinder von Kaisern gemacht worden waren. Das Leben der Dörfler reichte nicht über die Kirche hinaus, nicht über das Badehaus, in dem der Arzt ihnen die Zähne zog, und nicht über die Marktbude am See, wo der Küster Rosenkränze und Opferkerzen feilbot. Selbst Nannerl nannte mich niemand mehr, seit Mama und Papa nicht mehr da waren. Niemand außer ihm, der seit 3 Jahren geschwiegen hatte. Obwohl es in unseren letzten Briefen unausgesprochen geblieben war, fürchtete ich, dass die Lieblosigkeit von unseres Vaters Testament, das mir sämtliche Früchte unseres frühen Ruhms zuerkannte, das Band zu meinem Bruder, meinem lieben Hans Pudding, meinem Franz von Nasenblut, zerrissen hatte.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.